Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind eins in Christus. Dieses Bekenntnis war der Grund, weshalb sich im September 1817 der preußische König Friedrich Wilhelm III. An die beiden evangelischen Kirchen seines Landes wandte. Er rief dazu auf, das bevorstehende 300-jährige Reformationsjubiläum konstruktiv zu nutzen. Die beiden aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, die lutherische, wesentlich durch Martin Luther geprägt, und die reformierte, wesentlich von Zwingli und Calvin geprägt, diese beiden Kirchen sollten sich vereinigen, sollten eins werden in Christus. Der König schreibt: So wie ich selbst das bevorstehende Säkularfest der Reformation in der Vereinigung der bisherigen reformierten und lutherischen Hof- und Garnisonsgemeinde zu Potsdam zu einer evangelisch-christlichen Gemeinde feiern und mit derselben das heilige Abendmahl genießen werde, so hoffe ich, dass dies eine allgemeine Nachfolge im Geist und in der Wahrheit finden möge. Ausdrücklich will der König keine Vorschriften machen. Er hofft, dass sein Beispiel Nachahmung findet. Seine Erwartung drückt er so aus: Der weisen Leitung der Konsistorien, dem frommen Eifer der Geistlichen und ihrer Synoden überlasse ich die äußere übereinstimmende Form der Vereinigung. Überzeugt, dass überall das Äußere aus dem Inneren von selbst hervorgehen wird, möchte der verheißene Zeitpunkt nicht mehr ferne sein, wo unter einem gemeinschaftlichen Hirten alles in einem Glauben, in einer Liebe, in einer Hoffnung sich zu einer Herde bilden wird. Dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. Hier klingt die Verheißung Jesu aus dem Johannesevangelium an, aus der sich das Einheitspathos des königlichen Aufrufs speist. Und mit Glaube, Hoffnung, Liebe bezieht sich Friedrich Wilhelm III. Auf einen der schönsten Texte des Apostels Paulus. Bevor auch wir, liebe Schwestern und Brüder, dem Apostel Paulus das Wort geben, halte ich für einen Moment die Jahre 1817 und 2017 nebeneinander. Beide Jahre bezeichnen ein Reformationsjubiläum. Es sollte damals wie heute die Kirche voranbringen. Vor 200 Jahren war das in Deutschland die lutherisch-reformierte Union, also die Vereinigung der lange und bis dahin schmerzlich getrennten reformatorischen Konfessionsparteien in einer evangelischen Kirche. Nicht nur in Preußen, sondern in zahlreichen Ländern, in denen es keine homogene, lutherische oder reformierte Bevölkerung mehr gab, kam es 1817 und in den Folgejahren zu solchen Kirchenvereinigungen. Entsprechend gab es Unionen vor Preußen, bereits in Nassau, nach Preußen im Jahr 1818 etwa in der Pfalz, also in meiner Landeskirche, und 1821 in Baden. Das Nebeneinander zweier evangelischer Kirchen bis hin zur Trennung bei der Feier des Abendmahls war damals nicht mehr plausibel. Deshalb trafen die Unionsbestrebungen in Preußen und anderswo weithin auf begeisterte Zustimmung. Das vorbildliche Tun des Preußenkönigs in Potsdam war und blieb der Kern der Union, nämlich die Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Heute, 200 Jahre später, erleben wir dieses Jahr 2017 als Motor für eine neu aufbrechende Ökumene. Es ist uns geschenkt, das 500-jährige Reformationsjubiläum gemeinsam, evangelisch-katholisch und mit Geschwistern anderer Konfessionen, als ein ökumenisches Christusfest zu begehen. Vor 200 Jahren war die Gemeinschaft am Tisch des Herrn zentraler Ausdruck der neu gefundenen innerevangelischen Einheit. Und sie ist heute für evangelische und katholische Christen die vitale Sehnsucht, die aus einer tief empfundenen christlichen Einheit erwächst. 2017, dessen bin ich mir gewiss, bringt uns auf dem Weg zur Einheit in versöhnter und versöhnender Verschiedenheit voran, wenn auch in kleinen, bedeutsamen Schritten. Aus der Geschichte der Unionen erfahren wir, wie schädlich es ist, ökumenische Reifungsprozesse allzu sehr zu forcieren. Die zurückhaltende Weise seines Unionsaufrufs, die Dinge, wie er sagt, sich entwickeln zu lassen, sodass das Äußere aus dem Inneren einfach würdevoll von selbst hervorgehen wird. Diese Weisheit hatte der König wenige Jahre später nicht mehr. Er drängte ab 1821 seiner Landeskirche eine Agenda, also einheitliche Gottesdienstformulare auf, gegen die sich vielerorts Widerstand regte. Dass dieser Widerstand am Ende mit Mitteln staatlicher Gewalt gebrochen wurde, hat paradoxerweise im Namen der Evangelischen Union neue Spaltungen, Leid und Bitterkeit zur Folge gehabt. Aus vielen Landeskirchen wurden die sogenannten Altlutheraner herausgedrängt. Liebe Gemeinde, aus der Unionsgeschichte lernen heißt darum, beharrlich suchen und geduldig warten, bis die ökumenischen Früchte reif sind. Und es heißt, Union nicht uniform, nicht einheitlich zu denken, sondern in der Balance von Einheit und Vielfalt. Genau dabei kann uns der Apostel Paulus Lehrer sein. Ich lese aus dem 12. Kapitel seines ersten Korintherbriefs. Über die Gaben des Geistes will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie doch viele sind, ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Liebe Gemeinde, das Problem in Korinth waren nur scheinbar verschiedene Konfessionen. Gleich zu Beginn seines Briefes gibt Paulus wieder, was er gehört hat. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas. Und der vierte, ich zu Christus. In Korinth lief also vieles gründlich schief. Und der Apostel bemüht sich, die Dinge gerade zu rücken. Er schärft ein, dass alle einzig auf Christus getauft sind. Egal von welcher Person, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, wir seien Sklave oder Freie. Pauliner oder Petriner, Lutheraner, Calvinisten, Unierte, römische Katholiken oder Orthodoxe, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Es war darum ein epochales Ereignis, als vor 10 Jahren die sogenannte Magdeburger Erklärung zur wechselseitigen Anerkennung der Taufe unterzeichnet wurde, auch von der römisch-katholischen Kirche und auch von den Altlutheranern. Das eigentliche Problem sind also gar nicht die verschiedenen Konfessionen. Konfessionen dürfen sein. Ohne verschiedene Konfessionen war die Kirche nie. Das Problem in Korinth besteht darin, zu vergessen, dass das Bekenntnis zu Christus das Zentrum ist. Dieses Bekenntnis verbindet alle, die sich zu ihm halten. Sie sind, gleich welcher Konfession, welcher Gemeinde oder Gruppierung sie angehören, die eine Kirche Jesu Christi. Wer auf Christus getauft ist, gehört mit all seinen Geschwistern in dem einen Leib zusammen. Paulus buchstabiert das nun durch, speziell für die verschiedenen Begabungen in Korinth. Da gab es welche, die sich, wer weiß was, auf ihr religiöses Virtuosentum einbilden und andere darum verachten. Denen schreibt Paulus ins Stammbuch, wer sich zu Jesus bekennt, der gehört dazu. Wer auf Christus getauft ist, wie du getauft bist, mit dem bist du in der Tiefe verbunden. So wie verschiedene Glieder an einem Leib miteinander verbunden sind. Problematisch sind also gar nicht Verschiedenheit oder Vielfalt, auch nicht die Konfessionen und auch nicht die religiösen Individualisten. Problematisch ist dies, dass die Christen in Korinth die aller Verschiedenheit vorgegebene Einheit verkannt haben. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, sagt Paulus. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Das also ist die Pointe. Verschiedenheit und Vielfalt sind kein Defizit, kein Makel, sondern Gott gegeben. Sie sind ein wahrer Schatz. Das ganze Kaleidoskop der verschiedenen Gaben wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, so wie er will. Entsprechend tragen auch Kirchenunionen keine Uniform. Es sind verschiedene Traditionen, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Gottesdienstordnungen, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Bekenntnisse, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In der einen, nun nicht mehr lutherischen oder reformierten, sondern unierten Kirche, blieben deshalb die unterschiedlichen Traditionen bewahrt. Ja, sie wurden sogar von Neuem lebendig. Die Pflege unterschiedlicher Traditionen dient der lebendigen Einheit, wenn das gemeinsame Fundament sichtbar ist, auf dem wir alle stehen. Eben das bedeutet Kircheneinheit. Und die gemeinsame Feier des Abendmahls, sie ist sichtbarer Ausdruck dieser innigen Gemeinschaft in Christus. Darüber wollte ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Es gibt also gute Gründe, nicht nur die Reformation, sondern auch die Union zu feiern. Liebe Gemeinde, auf einen Satz des Apostels will ich zum Schluss noch eingehen, auch im Blick auf die heutige Neuwahl des Deutschen Bundestages. Paulus schreibt, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Zum Nutzen aller, das heißt doch, in aller Verschiedenheit unseres Wirkens kann und soll ein Nutzen, eine Dienlichkeit, ein Reichtum für alle vermutet, gesucht, entdeckt werden. Jede und jeder ist gut für etwas. Das gilt nicht nur für die Gaben, die in der Kirche als Gaben des Heiligen Geistes wirksam werden. Es gilt auch für die sehr unterschiedlichen Gaben und Begabungen, mit denen der Schöpfer uns Menschen ausgestattet und menschliche Gesellschaften beschenkt hat. Das Christliche, so sagt es Dietrich Bonhoeffer, ist das Außerordentliche. Nicht innerhalb der natürlichen Gegebenheiten geschieht das Christliche, sondern in dem über sie hinaustreten. Vielfalt, liebe Schwestern und Brüder, ist Gott gewollt. Schon auf den ersten Seiten der Bibel widerspricht Gott der Uniformität einer Stadt, eines Turmes, einer Sprache. Gegen die Tilgung alles Fremden rettet er die Vielfalt. Gottes Geist öffnet uns darum für die Sprache der anderen, macht uns neugierig auf ihre Geschichte, sucht nach Wegen der Integration. Einheit ist nicht Uniformität und Verschiedenheit nicht Verzicht auf Gemeinschaft. Das, liebe Gemeinde, sagen wir heute öffentlich in unsere Gesellschaft hinein. Denn, erinnern wir uns, wenn die Mehrheit zu leise wird, wird die Minderheit zu laut. Wir brauchen gemeinsame Wege, keine Abschottung und keine Abgrenzung. Das politische Plädoyer für geschlossene Welten, nach innen harmonisierend und nach außen abgrenzend und abwertend, diese Alternative führt in die Irre. Sie ist Gift für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Demgegenüber ist dies, mit Verschiedenheit geschwisterlich umzugehen, ein besonders hohes Gut. Den anderen, den Fremden als meinen Nächsten zu achten, zu respektieren, darum geht es. Der Respekt vor der gleichen Würde und der gleichen Freiheit eines jeden Menschen, er zeichnet Christinnen und Christen aus. Und unser urevangelisches Modell von Einheit, von Gemeinschaft in versöhnter und versöhnender Verschiedenheit kann und wird uns dabei leiten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.